Hey Leute, hier ist die Hazel. Bevor es heute mit der Folge losgeht, habe ich eine kleine Überraschung für euch. Und zwar droppt heute endlich unsere Kollaboration mit dem Kölner Künstler Pusher Tony. Wir haben Caps, wir haben Hoodies, wir haben Shirts, wir haben viele schöne Sachen. Vor allem jetzt auch perfekt für den Frühlingsstart. Checkt das gerne aus, der Link ist in den Shownotes. Der Drop ist am Montag, dem 15. April um 12 Uhr mittags. Das heißt also, wenn ihr die Folge gleich Montagmorgen hört, wenn sie rauskommt, heute Mittag um 12 Uhr wird die neue Kollaboration von Hazelbrugger und Pusher Tony gedroppt. Und ich habe ein paar Items schon draußen angehabt und wurde immer drauf angesprochen. Also ich glaube, das Ganze ist schnell ausverkauft. Deswegen schnell draufklicken auf den Link in den Shownotes. Außerdem möchte ich erwähnen, dass wir in der Vorauswahl für den Deutschen Podcastpreis 2024 sind. Und zwar in der Kategorie Unterhaltung. Wenn ihr unseren Podcast gerne hört und mögt, dann stimmt gerne für uns ab. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes. Sagt es auch gerne der Familie, sagt es allen Leuten, die in irgendwelchen riesigen WhatsApp-Gruppen mit euch sind, dass sie dafür abstimmen sollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Preis gewinnen könnten. Und zu guter Letzt möchte ich noch sagen, dass die heutige Folge vor diesem TV-Beben um Elton aufgenommen wurde. Wir erwähnen hier Elton ganz kurz im Zusammenhang mit Stefan Raab, aber die Aufnahme war vor gut einer Woche. Jetzt viel Spaß beim Hören und euch einen guten Start in die Woche.
Meine Damen und Herren, alle dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis.
Wir sind wieder da, Hazel und Thomas, ein nicht ganz letztes, aber fast letztes Mal aus dem Studio in Köln, bevor es dann aufs Land geht, in ein Studio, das eigens dafür gebaut wurde, oder Thomas?
Ja, wie so kann
denn,
man das sagen.
Wie sieht's denn aus im Studio? Du warst jetzt des Öfteren da und hast nach dem Rechten geschaut.
Sieht gut aus. Also es gibt natürlich schon noch viel Kleinkram, der erledigt werden muss. Also
zum Beispiel
so
Treppen.
Ja, die Treppe ist ja tatsächlich, also Treppen und Geländer oben sind das Letzte, was eingebaut wird, warum auch immer.
Ganz ehrlich, wenn ich ein Haus bauen würde, ich hätte das als allererstes reingebaut, weil man kommt ja sonst gar nicht hoch.
Ja eben, man muss ja auch ab und zu hoch und runter. Aber sowas wie jetzt Fußbodenleisten, so Verblendungen von Steckdosen und so weiter, irgendwelche Leuchten und so, das muss natürlich noch alles eingebaut werden. Zum Beispiel auch unsere Duschen sind ja so offen, aber die haben wir dann so Scheiben, die quasi die Duschen abtrennen und so. Mhm. Und das muss halt alles noch passieren.
Dass man gucken kann, aber nicht rüberspritzen. Das
genau.
Ist eigentlich so das Ziel von der Dusche. Und wieso macht man das jetzt alles so auf den allerletzten Drücker? Ist das normal so oder ist das jetzt nur bei uns so?
Das ist bei uns so, insbesondere wenn ein paar Mails lange Zeit nicht beantwortet werden.
Ist das, meinst du, denkst du, ich bin da schuld dran?
Nicht
unter
schuld,
anderem?
Nein, aber du bist in dem Fall vielleicht in Teilen eine Art Enabler.
Oder ein Disabler eigentlich. Ich bin ein Baudisabler. Also wenn ihr...
Also von dir kommt ja mal der berühmte Satz, solange ein Brief nicht rot ist, mache ich ihn gar nicht erst auf. Und das ist bei Organisationen manchmal, also ist nicht gerade förderlich, sage ich so.
Okay. Ja, genießt du denn die Zeit jetzt in Köln noch oder willst du eigentlich schon rüber? Weil ich will nach Hessen. Also jetzt nicht wegen Hessen,
ja,
aber ich will,
unbedingt.
Ich will einfach hier weg.
Nee, und ich habe jetzt ja Henny Nachtsheim getroffen von Badesalz und der hat auch gemeint, Hessen weiß Bescheid. Also,
ah, wirklich?
Ja, ich habe sogar schon den Satz gehört, weil Klopp zieht angeblich nach Wiesbaden, das ist auch öffentlich.
Wow.
Und da haben wohl schon Leute in Hessen gesagt, Herr Kloppo und die Hazel kommen. Ich kann den hessischen Dialekt noch gar nicht, also keine Ahnung. Globo und die Hazel kommen.
Ja, aber das klingt schon ganz gut.
Globo und die Hazel kommen nach Hesse.
Du musst immer so reden, als würdest du mit den Lippen versuchen, ein Geschenk zu verpacken.
Ja, jetzt hätte man keine Lust, seinen Mund zu öffnen eigentlich.
Ja, und auch keine Kraft. Einfach, also es fehlt einfach die Kraft, den Mund
alle
zu öffnen.
Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie... Nee, wie geht's? Alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klauen Aschebecher.
Ja, das ist auch, das ist so,
das ist einfach so
typisch
gar
Rhyme over Reason auch. Das ist so wie es waschbinascht im Bruchigraschli viel, das waschbinascht du fast.
Ja, und das ist ja eben eine Doppeldeutigkeit wegen Leute aus
Aschaffenburg
die nennen sich ja auch Aschenbecher.
Also wie scheiße ist das denn gelaufen, oder?
Ja, ja.
Also das könnte man doch irgendwie auch dialektisch ein bisschen einordnen.
Hey, wir dürfen die Region nicht dissen, bevor wir da hingezogen sind. Also.
Ja, aber Aschaffenburg ist ja bestimmt auch ein bisschen im Clinch mit der ganzen Region, weil das ist ja Bayern.
Ja, ja, das stimmt. Es ist eigentlich Hessen im Geiste, aber faktisch schon Bayern.
Genau. Ist es so wie Neu-Ulm dann? Weil das finde ich ja.
Das kann sein. Ich will gar nichts Schlechtes über die Region sagen, weil ich habe mich richtig wohl gefühlt, das letzte Mal, wo ich da war. Also es war echt. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute auch Bock haben, dass das jetzt passiert. Also die ich getroffen habe.
Ja gut, das hoffe ich ja, dass Leute, die du kennst und magst, sich auf dich freuen. Was hast du denn alles gemacht? Ich war ja jetzt, also wir haben uns gefühlt nie gesehen jetzt in den letzten paar Wochen. Du warst erst mit unserer Tochter unterwegs, dann warst du des Öfteren auf der Baustelle, weil das einfach, let's be honest, ich bin dir ein Klotz am Fuß. Vor allem, wenn ich noch zwei kleine Kinder dabei habe, die dann immer im Weg stehen und dann irgendwie sich mit einbringen wollen und sich dann noch einen Karton auf den Fuß schmeißen.
Ich meine, ich freue mich natürlich schon, wenn ihr dabei seid, aber in dem Fall war es, glaube ich, auch einfach logistisch zu schwierig und ich kann natürlich auch das Auto voller laden, wenn ich alleine unterwegs bin.
Ja.
Und ich bin natürlich dann auch vor Ort einfach flexibler. Also gerade auch mal, wenn es richtig laut wird mit irgendwelchen Sägen oder Gehämmer oder irgendwas, dann ist es natürlich unter Umständen auch gefährlich mit Kindern. Von daher war es jetzt schon okay so, aber ich freue mich jetzt echt richtig, dass es jetzt dann endlich bald losgeht. Ich habe bei dem einen Haus, also wir haben ja zwei Häuser in Hessen, oder wir haben ein Haus und dann habe ich noch eins, mit dem willst du quasi nichts zu tun haben. Weil
ja, das ist ja auch jetzt
so
noch nicht ein Haus. Also ja, das ist wie eine Kiste, wo entweder was Cooles draus passiert oder man sagt, wir lassen es den Hornissen, die dort wohnen.
Das regelt die Natur.
Es ist wirklich, es ist so eins davor, einfach so ein Vogel-Auffangzentrum zu sein.
Und da habe ich jetzt zum Beispiel mal an einem Vormittag einfach mit einem fetten Vorschlaghammer im ersten Stockwerk alles kurz und klein gehauen. Da waren nämlich mega viele so IKEA-Möbel drin, die auch schon morsch waren, so halb vergammelt. Die mussten einfach raus. Da kamen jetzt zwei fette Container, einer Misch, einer Holz.
Geil.
Da kommt dann einfach alles raus.
Kann es sein, ich habe eine Theorie, dass du seit Kind Nummer zwei einfach im full-blown Dad-Mode bist? Ich habe wirklich du bist eine Bauchtasche davon entfernt, dass du quasi das Bild bist, wenn man Dad eingibt, was dann kommt.
Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung.
Na, du trägst jetzt Korthosen zum Beispiel. Das finde ich eine Dad Flag. Dann redest du die ganze Zeit nur drüber, wann du zum Baumarkt kannst und wie schnell du dann wieder hingehst und wie viel Ladevolumen du jetzt vollgepackt hast.
Ja, ich mache das Beste draus.
Was würdest du denn sagen, ist so das Dad-hafteste an dir, abgesehen davon, dass du Kinder hast? Mit AMS.
Ich fahre schon gern zum Baumarkt. Also das ist schon, das mache ich wirklich gerne.
Ich glaube, du fährst genauso gern zum Baumarkt, wie du zum Wertstoffhof fährst.
Ja,
also
genau.
So oben rein, unten raus.
Ich bin
du bist quasi die Verdauung des Konsums unserer Familie.
Ich habe es ja immer mal wieder gesagt, ich bin ein Hütchenspieler für Sperrmüll geworden.
Dass du Sperrmüll gesagt hast. Zuerst
ich räume einfach Sperrmüll in der Gegend herum. Ich habe übrigens so zwei Dinger gekauft in der Superbude in Hamburg. Sind so, die machen Geräusche, das sind so kleine.
Also so wie ein One-Way-Telefon, oder?
Ja.
So ein Kästchen. Oh Gott, das ist nervig. Prost!
Prost! Das denkt sich die Kleine immer wieder. Prost!
Ja, schenk ein, bring an, ein Bier, doppelt ein cooler Rum und viel weiß ich, was er trinkt.
Also das war jetzt alles Hamburg.
Okay.
Für die Leute, die kulturbeflissen sind.
Also für die Leute, die jetzt nicht hier das sehen, das sind ungefähr so 11 Zentimeter mal 5 Zentimeter, so ein Kästchen. Und man kann unten drauf drücken. Wie viele Knöpfe sind es? 16?
16.
Bussi Baba.
Bussi Baba.
Bussi Baba.
Und das ist dann for some odd reason auch noch die Wien-Edition.
Ja, wir haben ja letzte Folge schon eruiert, dass die Superbude in Hamburg und in Wien ansässig ist.
Wahrscheinlich, also ganz ehrlich, wenn ich mir diese Kästchen anschaue, wahrscheinlich war das Kästchen zuerst da. Und dann dachten sie sich, das wollen wir verkaufen, jetzt machen wir noch eine Superbude in Wien auf.
Ich würde gerne, ehrlich gesagt, sowas bei uns im Shop anbieten.
Ja, das gibt's doch bestimmt.
Wie findet ihr das? So.
Boah, also ich kann dir sagen, wie ich es finde.
Ja?
Willst du es hören?
Gerne.
Ich finde es ziemlich nervig bis jetzt. Vor allem, wenn man das einer Dreijährigen gibt, die dann einfach alles gleichzeitig mit so zwei Dingern, eins in der linken, eins in der rechten Hand, Bussi-Baba-Landungsbrücken.
Nee, lustig. Das könnte man doch da reinmachen.
Ja, das stimmt. Jetzt bist du Dad, ich bin Mom, wir sind eine Familie. Ich habe das Gefühl, wir sehen uns so selten wie noch nie. Ich finde es aber ehrlicherweise gerade nicht so schlimm. Ich bin sehr gerne mit dir zusammen, weil ich einfach weiß, dass wir sind 10 Jahre zusammen. Weißt du? Also das klingt jetzt negativ, aber was soll denn da passieren? Selbst wenn wir uns mal 3 Monate nicht sehen.
Den Geruch vom anderen kriegen wir nicht aus der Nase.
Ja, ein bisschen so ist es. Also ich habe neulich Fotos angeschaut von ganz früher, weil ich so vielleicht so eine kleine Abschiedsparty hier für die Wohnung feiern will. Nicht in der Wohnung eine Abschiedsparty mit Leuten, das ist ja gar nicht mein Style. Aber einfach so, um die Wohnung in Köln zu huldigen, einfach nochmal so kurz alle Punkte durchgehen, die wir hier erlebt haben. Und wir haben so viel schon miteinander erlebt. Also selbst wenn wir jetzt gar nicht mehr miteinander reden, bis wir 70 sind, ich glaube, wir sind immer noch über Durchschnitt.
Ja, wir haben schon viel miteinander erlebt. Was ist denn so, wenn du an mich denkst hier in der Wohnung, was für ein Bild hast du denn? Also was mache ich so? Wie ist meine Haupttätigkeit, Haupthaltung,
also
Emotionen?
Ach so, Emotionen nicht. Also das ist einfach nichts.
Also einfach ein stiller Stein.
Wie so ein Marterpfahl. So ein Kopf, der so in Holz geschnitzt
ein
ist.
Ein Kopf wie ein Marterpfahl.
Ein Kopf wie ein Marterpfahl und ein Körper wie ein Marder an einem Pfahl. Nee, du bist eigentlich, es gibt 3 Arten von Fotos von dir. Das eine ist Essen. Oder eigentlich so posieren, wenn ich dich zwinge. Hey, guck mal, was ich schön jetzt gekocht habe. Mach mal so Daumen hoch. Das ist so das eine Foto. Das andere Foto ist, wie du schläfst. Und 90% aller Fotos sind, wie du arbeitest. Wie du einfach irgendwo sitzt und arbeitest und so milde irritiert bist davon, dass ich das fotografisch festhalte. Und das ist echt krass. Also wirklich, ich glaube, ich kenne niemanden, der so viel arbeitet wie du. Ich muss auch jetzt, also das meine ich jetzt nicht nur positiv, weil ich weiß überhaupt nicht, was es da so viel zu arbeiten gibt. Also ich glaube, viel ist auch so, ich grundel da mal so ein bisschen in den Dateien rum, aber es gehört auch dazu. Und das ist eigentlich jetzt meine Haupterinnerung an die Wohnung. Das ist einfach dein Biotop, dein Arbeitsbiotop.
Wie ich so zusammengekauert irgendwo in der Ecke hocke an meinem Laptop und verdutzt auf dem Bildschirm schaue.
Genau, also was du auch super gut kannst, ist einfach in sehr unbequemen Positionen stundenlang ausharren. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Was würdest du sagen, ist so meine Haupttätigkeit in der Wohnung?
Dich kochen.
Dich beim Arbeiten
schnippeln.
Fotografieren. Schnippeln.
Schnippeln.
Ja, ja, es war, also.
Und du hast ja früher auch tatsächlich, also gerade auch in der Pandemie, sau viel so Gymnastik gemacht.
Stimmt.
Also da bin ich ja wirklich fast jeden Tag morgens ins Wohnzimmer reingekommen, dann saß du da irgendwie so zusammengekrümmt am Boden. Und hast so mit
ich glaube,
so
das
Band.
Nennt man Depression, Thomas. Das, was du gerade besprichst. Du
hast irgend so ein Band an den Heizkörper gebunden und dann da so dich rumgedehnt.
Die Lieblingsübung von mir, wenn du reinkommst, die heißt Hello Darling. Da liegt man auf dem Rücken, macht die Beine so ein bisschen hoch, so 30 Grad Winkel vom Boden entfernt. Und dann klappt man die Beine auseinander. Also dann öffnet man so die Füße und sagt so, Hello Darling. Ist aber ultra anstrengend für den Bauch. Also das mache ich nicht mehr.
Die verwechsel ich immer mit Good Mornings, das gibt's ja auch.
Ja, kann man natürlich auch kombinieren. Good Morning, Darling, Hello, how
was
are you?
Was ist Good Mornings nochmal?
Good Mornings ist, glaube ich, sowas wie so ein halber Deadlift, wo man nur, also die Beine bleiben gerade, also senkrecht, und dann geht der Körper, die Wirbelsäule einmal ins Waagrechte und dann wieder hoch. Weiß aber nicht, was das bringen soll.
Das ist unser neues Format übrigens. Hazel bespricht komische Übungen.
Genau. Physio für die Ohren.
Bevor wir eine ganze Reihe von Fragen beantworten von den lieben Herbies unserer Hörerschaft, weil jetzt auch wirklich viele neue dazugekommen sind, weil Hazel in der neuen Staffel LOL ist, möchte ich noch sagen, dass ich das neue Beyoncé-Album richtig geil finde.
Dieses Country-Album, wo sie auf so einem, was ist auf dem Cover? Sie ist auf einem Pferd?
Das ist ja angeblich eine Trilogie. Also sie war ja schon bei dem Disco-Album auf einem Pferd auf dem Cover. Also es ist irgendwie die Pferdetrilogie, keine Ahnung.
Ich muss ja sagen, und ich werde jetzt viele Fans verlieren, ich höre ja nicht Beyoncé. Ich bin da überhaupt nicht im Bilde.
Ja, ich weiß nicht, ob du da viele Fans verlierst. Die ist jetzt ja in Deutschland auch nicht so, die hat ja nicht so diesen Stellenwert wie in den USA vielleicht, sodass sie wirklich so ein Maskottchen schon fast ist für
Power.
Einige Freiheitsbewegungen, also die queere Bewegung natürlich, die schwarze Bewegung und so weiter, schwarze Frauen natürlich vor allem.
Pferde auf Alben.
Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen,
nee,
das ist natürlich
auch nicht.
Alles wichtig.
Nee, also es ist, ich weiß nicht, wie das Pferd heißt, aber es ist an Platz 3 neben Amadeus und Sabrina auf dem Podest.
Aber es ist natürlich spannend, dass sie halt Country macht, weil Country eigentlich als weiße Musik gilt, gerade in den USA.
Ja, also nicht nur weiß, sondern so richtig so Trump und well, genau. I'm here with my banjo. And
aber es ist ja krass populär zurzeit in den USA. Also ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Taylor Swift als Country-Musikerin angefangen hat, aber es sind so ultra viele Country-Stars auf Platz 1 jetzt.
Aber ist es nicht vielleicht bei Musik einfach so, dass dann irgendwann wieder das ausgegraben wird, was vielleicht halt jetzt lange vergraben war? Was kommt dann als nächstes? Kommt wieder Cotton Eye Joe.
Und es ist halt lustig, weil sie so ganz klar natürlich in dem Album versucht, die Nähe zur Country-Szene zu demonstrieren. Also es ist ja noch so Dolly Parton und Willie Nelson und so sind ja alle drauf und so.
Ah, wirklich? So, haben die Features?
Ja, ja. Und es ist dann so, also es ist wie so kulturelle Aneignung von unten eigentlich.
Okay.
So, und das ist dann so ja, ich hab Country schon immer geil gefunden, auch als es noch nicht cool war.
Geil, das klingt genauso wie wenn wir nach Hessen ziehen. Wenn wir dann so sagen, oh super, hast du einen John Deere? Oh super, wenn wir dann so versuchen, einen auf ländlich zu machen. Mhm. Wie dreschst du denn dein Mäh?
Nee, und ich find's wirklich cool. Ich finde nur, es ist halt so 2-3 Coverversionen auf dem Album drauf, so von Jolene und Blackbird und so, und das hätte es wegen mir nicht gebraucht. Also
sorry, aber Jolene, das ist doch sicher mehr gecovert worden, als es überhaupt Einwohner auf der Erde gibt.
Als es einen Einwohner in dem Dorf gibt, wo wir jetzt hinziehen, genau.
Ich kenne auch keine einzige Jolene.
Ja, und es ist so, also natürlich sagen wahrscheinlich mittlerweile wieder Leute, dass es irgendwie empowering ist, aber so dieses ganze Don't take my man, I raised him like my kids und so, das ist auch so ein bisschen.
Was das sagt die in dem Song?
Ja, I raised my man, I raised my kids, bla bla bla, da, 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 Jolene. Ja, sie ist eigentlich schon interessant, weil es ist eine Frau, die eine andere Frau besingt und die so sagt, ich weiß, es macht Spaß zu flirten grundsätzlich. Mhm. Und ich weiß auch, mein Mann ist cool grundsätzlich. Aber noch ein Schritt und du kriegst es mit mir zu tun.
Eine sehr nette Art zu sagen, du kommst hier nicht rein.
Back the fuck off,
ja, Jolene. Dolly Partons Mann, Carl heißt er, glaube ich, der ist ja seit 1 Milliarde Jahren mit ihr zusammen. Also wirklich so, ich glaube, seit den 60ern sind die verheiratet. Ja,
wir haben mal eine Doku über Dolly Parton auf Netflix gesehen, kann ich sehr empfehlen.
Und eigentlich müsste die Doku heißen Where the fuck is Carl, weil man sieht den nie. Man
ja,
sieht
weil
den
sie
nicht.
Sie trennt halt privat und Beruf sehr streng. Man weiß ja auch, man sieht ja auch ihre Haare zum Beispiel nie.
Man sieht ihre Hände nie und man sieht ihren Hals nie, weil man dort wahrscheinlich dann erkennen würde, wie alt sie ist, weil Hände und Hälse lügen nicht.
Und die interessanteste Fun Fact über Dolly Parton ist, dass Elvis einen Song von ihr singen wollte, I Will Always Love You. Das war angeblich mal eine Zeit lang sein Lieblingssong. Mhm. Und sie hat gesagt, nein.
Geil.
Also sie hat einen Song für Elvis nicht geklärt und irgendwann hat ihn dann natürlich Whitney Houston gesungen, war ein Mega-Erfolg und so weiter. Aber durch solche Moves wird man zur Legende.
Einfach so die berühmteste Person der Welt abservieren.
Genau. Ist genauso wie diese Anekdote, dass Jim Morrison mal in der ersten Reihe bei Jimi Hendrix war und zu Jimi Hendrix so auf die Bühne hochgerufen hat, komm, lass mich auf die Bühne und den Song mitsingen, den nächsten. Und Jimi Hendrix hat so gesagt, nee. Und dann hat er so gesagt, aber ich bin Jim Morrison. Und hat Jimi Hendrix gesagt, und ich bin Jimi Hendrix.
Geil. Das ist super. Also, Joko, Sophie, Tommy und Felix, ihr kommt nicht in diesen Podcast.
Ich wurde tatsächlich gefragt, wer den Beef gewinnt, Team Kendrick oder Team Drake. Hast du denn von dem Beef mitbekommen?
Ganz minimal nur, wirklich ganz minimal. Ich habe so, wenn es ein Beef ist, habe ich so ein Granulat von einer Rinderbrühe mitgekriegt.
Also, es gab einen sehr populären Song, First Person Shooter, von Drake und J. Cole. Und unter anderem interessant, weil Drake eine Referenz zu Michael macht, irgendwie I'm One Away from Michael Beat It oder sowas. Und Michael Jackson hatte, glaube ich, 14 Nummer 1 Hits und Drake zum Zeitpunkt, wo der Song veröffentlicht wurde, 13 oder auch 14, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er dann, glaube ich, mit dem Rekord von Michael Jackson mit dem Song gleichgezogen oder ihn sogar übertroffen.
Mit Ansage. Ja, das ist schon cool.
Und auf dem Song werden halt mehrere Anspielungen darauf gemacht, dass J. Cole und Drake sich als Teil der Big Three sehen. Mhm. Und Kendrick ist halt der Dritte. Also die Rapper, die in den 2010ern die Rap-Szene am meisten geprägt haben. Mhm. Die eigentlich immer in einer Reihe genannt werden, wenn es darum geht, wer ist gerade so der beste Rapper, wer macht so die spannendste Musik, wer hat die am meisten konsistente Diskografie und so weiter. Also ein bisschen so wie jetzt eben Biggie und Tupac oder so. Mhm. oder vielleicht auch mal eine Zeit lang Jay-Z und Nas oder so. Es gibt immer so zwei, drei, die so miteinander verglichen werden, wenn es auch um Lyricism geht, also Poesität?
Poetik? Ich glaube einfach Poesie, oder?
Aber nee, was ist denn das, die Substantivierung von Poesie machen?
Poetisieren.
Nee, es müsste ja die Poetizität sein.
Boah, also das ist es ganz bestimmt nicht. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Das
nee, aber es gibt sowas wie
Literarizität.
Literarizität, genau, die Literarizität. Also es gibt ja, es gibt ja quasi Hip-Hop-Artists und dann gibt es ja MCs und das ist ja was Unterschiedliches. Also zum Beispiel Travis Scott ist ein super Hip-Hop-Artist, aber er ist jetzt nicht der beste MC.
Kannst du mir bitte erklären, warum er nicht der beste MC ist?
Naja, ich meine, immerhin kann man sagen, er schreibt seine Texte selbst, immerhin. Das macht zum Beispiel Drake nicht. Oder nicht nur. Aber ich sag mal so, seine Songs sind sehr, sehr, sehr gut, aber halt nicht wegen den Texten.
Okay.
Also die Songs sind total spannend, aber halt wegen den Sounds, auch wegen der Art, wie seine Stimme abgemischt ist und so weiter und so fort. Er ist zum Beispiel eine Zeit lang bekannt dafür gewesen, dass er sehr gute, wie er Drums gemischt hat.
Mhm.
Also er hat zum Teil auch für andere Rapper nur die Drums gemischt. Die haben dann zu Travis Scott gesagt, misch mir mal die Drums so wie bei deinen Songs, so Jay-Z und Kanye West und so weiter. Also er war eher eigentlich ein Produzent.
Okay, und MC, Master of Ceremony, ist man dann nur, wenn man die Leute textlich abholt und sie singen mit? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, wenn die Texte halt eine gewisse Tiefe haben. Okay. Also wenn es halt nicht nur um irgendwie, ja, ich fick die Fotzen und
naja, je nachdem.
Hab das Guap, sondern wenn es halt auch ein bisschen, also bei Kendrick Lamar zum Beispiel, da gibt es halt Songs, die sind dann irgendwie aus zwei Perspektiven gerappt und das ist so richtig in der Erzählstruktur erkennbar. Und
ja, und da ist ja auch eine gewisse Verspieltheit gegenüber der Sprache. Also ich finde es auch immer alarmierend, wenn es so gar nicht also Kendrick Lamar stürzt sich ja auch immer so in die Nischen, die innerhalb der englischen Sprache möglich sind und auch die Hürden, die die Sprache mit sich bringt. Und bei den anderen ist es ja eher nur so, ja gut, jetzt fehlt hier halt noch ein Instrument, das ist halt meine Stimme, deswegen huste ich jetzt mal Goosebumps.
Ja, also Goosebumps ist ja auch ein Song mit Kendrick Lamar, ja. Das ist ja mit drauf.
Aber da finde ich seinen Teil mega nervig.
Ja, da ist so ein bisschen der, also es hat auch so ein bisschen was von Studienrat-Musik zum Teil oder so John Oliver-Style.
Ich zeig meine PowerPoint hier, das ist mein Laserpoint.
Aber Kendrick Lamar ist ja der, glaube ich, erste MC, der einen Pulitzer-Preis bekommen hat, weil seine Sachen so literarisch sind.
Ja, das ist cool.
Und Dr. Dre hat ja zum Beispiel Kendrick Lamar, auch wieder ein kleiner Fun-Fact, produziert und hat gesagt, er war der erste MC, der ihm ins Auge gesprungen ist oder ins Ohr gesprungen ist, wegen seiner Art, Geschichten zu erzählen. Also er hat gesagt, so ein Snoop Dogg oder Nate Dogg oder Exhibit, die haben halt einfach spannende Stimmen. Oder Eminem natürlich auch. Aber Kendrick Lamar kann halt wirklich gut erzählen. Also es ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Drake wird in dieser Reihe natürlich nur genannt, weil er halt einfach der größte Künstler, also der größte Popkünstler zurzeit überhaupt ist, mit vielleicht Taylor Swift. Und J. Cole und Drake haben halt auf diesem Song gesagt, wir sind die großen drei, quasi so. Es geht, also es, außer uns drei gibt's niemanden. Und es war schon so ein bisschen strange, dass Kendrick Lamar nicht mit auf dem Song war, weißt du so? Weil so ist es ja so, sie machen einen Shoutout. Also erstmal sich überhaupt in der Reihe selber zu nennen.
Das ist schon mal ein bisschen problematisch. Ja, es ist ein bisschen wie wenn man...
Und dann aber den anderen nicht zu inkludieren. Auch wenn man dann weiß, dass die beiden sich vielleicht schon so ein bisschen bekriegt haben. Da gibt es ja sowas wie so Sneak-Disses und sowas. Also dass man das halt andere Leute dissen, aber nicht direkt. Also zum Beispiel, du hast gerade ein graues T-Shirt an, dass ich nicht sag, ich finde Hazel Brugger scheiße, sondern ich sag, ich finde alle Leute scheiße, die graue T-Shirts anhaben. Weißt du so? Und so haben die sich immer schon so ein bisschen gedisst.
Also ein bisschen wie wenn man den Mount Rushmore plant und dann aber einen Präsidentenkopf auf den anderen Hügel macht, wo die Sonne nie hinscheint. Und da darf man aber beim Haupthügel kann man dann so Geld reinwerfen, um mit einem Teleskop rüberzuschauen. Und das Geld bleibt dann aber beim Haupthügel.
Genau.
Genau so ist es, Thomas. Sag's doch einfach.
Endlich
kannst du es dir vorstellen.
Ja, ich wollte es eigentlich genauso sagen.
Endlich kannst du dir vorstellen, was du eh schon weißt.
Genau. Und ich meine, Kendrick ist der einzige von den dreien zum Beispiel, der wirklich oder na, kann man auch nicht so sagen, aber es ist, also ein Album von ihm zum Beispiel hat eine glatte 10 von 10 von Anthony Fantano und das haben, glaube ich, nicht mal 10 Alben überhaupt geschafft. Also es ist, der hat so dieses Good Kid, Mad City oder To Pimp a Butterfly, das sind halt so richtige Classics. So. Mhm. Und also J. Cole hat diese Art von Classics gar nicht. Also ein ganzes Album, was wirklich von vorne bis hinten absolut legendär ist. Drake hatte das vielleicht vor 15 Jahren. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ein Dreivierteljahr später oder sowas hat Kendrick Lamar ein Feature gehabt auf dem neuen Album von Metro Boomin und Future, wo er einfach in einem Part, der ist nicht besonders lang, ich glaube, der geht insgesamt wahrscheinlich nicht mal eine Minute oder so, sagt der, also der fasst es zusammen in der schönen Line, Motherfuck the big three, there's only big me.
Ja, okay.
Und aber es ist aber das richtig ist aber krass und es ist ja auch so, also es ist nicht einfach nur, ich bin der Geiste, sondern es ist so, mach die Fresse auf und ich bringe euch um.
Okay.
Also so, I come with a stick, I ain't talking Andrew 3K. Also das bedeutet, ich komme mit einem Gewehr zu euch. Und also Stick ist ja Andrew 3000, ich weiß nicht, ob du das weißt. Der hat ja so ein Flötenalbum jetzt. Der hat ein ganzes Album gemacht,
Das ist aber genau das, was mich interessiert. Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde das beeindruckend, dass du das alles weißt und dass dich das alles so interessiert. Aber der Funke springt jetzt nicht so weit über, dass ich denke, oh ja, jetzt muss ich mir irgendwie anhören, ob J. Cole wirklich kein legendäres Album von vorne
hat. Aber es ist schon ultra spannend, weil wenn man diese ganze Berichterstattung zu diesem Part verfolgt, dann ist es einfach wahnsinnig effizient, was Kendrick da gemacht hat. Also in einem ganz, ganz kurzen Feature.
Es ist ja nicht mal ein Feature.
Also es ist ja nicht mal, meine ich, ein eigener Song. Es ist auch nicht mal ein eigenes Album. Weißt du, so Drake würde da 20 Songs drüber machen, wie blöd er die andere Person findet. Und es ist so wahnsinnig komprimiert, einfach nur so.
Einfach so ein Edelstein, ein Diss-Edelstein.
Und er hat damit im Prinzip eine Linie in den Sand gemalt und hat einfach gesagt, ihr müsst euch entscheiden. Die ganze Rap-Welt muss sich jetzt entscheiden. Seid ihr auf meiner Seite oder seid ihr auf Drakes Seite?
Das heißt also, falls es, was ich nicht denke, aber falls es zu irgendwelchen gewalttätigen Auseinandersetzungen im echten Leben kommen sollte, ist das dann so eine Line, die dann vor Gericht gespielt wird und dann kommt irgend so eine Jury und muss dann so diese Linie auseinanderpflücken.
Ja, das nicht. Also es wird jetzt da nicht zu irgendwelchen Gewalttaten kommen. Darauf haben die, glaube ich, alle keinen Bock. Aber es hat das ganze Rap-Game wieder interessanter gemacht. Und bis jetzt hat sich halt niemand wirklich getraut, sich so offen mit Drake anzulegen, weil er halt einfach der Größte ist. Und jeder halt weiß, wenn ich einen Song mit dem habe. Ich meine, 21 Savage hatte irgendwie so ein kleines Album mit Drake und ist dadurch halt in die Top 20 Artists weltweit gekommen.
Mhm.
Einfach nur, weil er halt mit dem assoziiert war. Travis Scott wäre auch nicht da, wo er jetzt wäre, hätte er nicht Sicko Mode gehabt mit Drake zusammen. Also er hat eine ganze Reihe von Artists groß gemacht. Und jeder weiß, eine Kollaboration mit Drake kann halt meine Karriere in ganz andere Sphären pushen. Das ist wie wenn du ein Streamer bist in Deutschland und du legst dich mit Montana Black an. Das kann deine Karriere entweder zerstören, oder du bist dann der eine, der sich mit Montana Black erfolgreich angelegt hat.
Also er ist so quasi der Mufasa.
Oder halt in der Entertainment-Welt, du legst dich mit Stefan Raab an. So, da hat niemand Bock drauf, auf diesen Stress.
Was sagst du zum Comeback von Stefan Raab? Freust du dich drauf? Ich kann mir die Videos fast nicht anschauen, weil ich finde, Elton sieht aus wie mein Vater. Wenn mein Vater so...
Ist er denn in den Videos dabei, oder was?
Ja, also in diesen zwei Ankündigungsvideos fährt er doch so mit dem, hast du die gar nicht gesehen, mit dem Ruderboot über so einen Teich oder einen See und dann ruft er so, Stefan, und dann kommt so ein Falke und es ist so mega high-end produziert und man sieht halt die ganze Zeit Elton von Namen und ich mag Elton, ich kenne ihn ja auch privat, aber er sieht einfach aus wie mein Vater und es ist so, also ich finde es nicht mal so sehr, dass er so aussieht, sondern er bewegt sich auch genau gleich. Seine Augenmuskulatur ist genau gleich, wie wenn mein Vater ein bisschen so, wenn man ihm so 3 Treatwell-Gutscheine für eine Kosmetikbehandlung schenken würde und er sie auch nutzen würde, dann würde er aussehen wie Elton. Aber grundsätzlich, ja eben, Stefan Raab, ich glaube, du wolltest gerade sagen, er hatte schon Comebacks.
Ja, also er hatte doch dieses endlich gut geröstet, oder wie es heißt, täglich gut geröstet.
Täglich frisch geröstet.
Dann war er auch in der Lanxess Arena mal live, ein paar Shows.
Stimmt, genau.
Dann hatte der doch diese eine Show, die so ein bisschen war wie die Höhle der Löwen.
Mhm.
Aber ihr merkt schon, ich schaue auch keinen fern. Also das ist alles komplett an mir vorbeigegangen. Dann hatte er doch mal diesen Duschkopf, der von Lena Meyer-Landrut beworben wurde.
Ah, das habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt.
Also, der hat ja schon immer mal wieder Sachen gemacht.
Er war quasi nie richtig weg, meinst du?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich meine, er ist ja auch nicht, also er ist ja ganz klar nicht auf der, oder nicht vor der Kamera gewesen, auf der Bühne war er eben einmal. Aber ja, also
ich glaube,
keine Ahnung. Ich bin nicht, also ich hatte ja früher keinen Fernseher, deshalb bin ich nicht so ein 90er Jahre Fernsehkind und deshalb ist es für mich jetzt alles irgendwie nicht so mega legendär oder so. Und ich finde, dass, also ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt Stefan Raab so in die, ah ja, natürlich TV Total mit Sebastian Puffpaff war auch noch ein Comeback quasi. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft, ehrlich gesagt, im Moment.
Stimmt, ist natürlich ein, ja, ist halt ein Comeback auf eine Art, aber auch eine endgültige Verabschiedung, wenn man irgendwie sagt, das ist jetzt meine alte Plattform, die wird jetzt von jemand anderem befüllt. Aber er war natürlich bei den, ja, hinter den Kulissen immer dabei.
Und der Comedy-Sound der 90er von TV Total, wie sehr jetzt Stefan Raab dafür verantwortlich war oder nicht, sei erstmal dahingestellt, ist, ja, glaube ich, das kann man schon so sagen, nicht so mega gut gealtert.
Ja, also es war ja auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiges Trittbrett quasi für alle, alles, was jetzt kommt. Aber
es ist halt schon oft halt Humor auf Kosten von anderen und auch auf Kosten von Schwächeren.
Also genau,
so dieses,
also
hahaha, schaut mal, wie blöd die Frau ist, die Maschendrahtzaun sagt und so. Das wird natürlich im Nachhinein dann immer so historisch verklärt. Ja, das war so legendär. Aber natürlich hat sich der Humor verändert und muss sich, glaube ich, auch Stefan jetzt halt was Neues einfallen lassen da.
Ja, aber ist doch ein guter Move, wenn man als erstes mal mit einer Frau sich prügelt.
Ist ja nicht schlecht. Also keine Ahnung, kann ja auch total spannend sein. Ich meine, ich finde es ja auch cool, wir haben ja auch mal Michael Bulli-Herbig hier im Podcast gehabt und darüber geredet, dass er natürlich Schuh des Manitou heute nicht mehr so veröffentlichen könnte, weil ich meine, bei Schuh des Manitou die Hauptrolle war ein schwuler Indianer, wo die ganze Zeit einfach nur der Witz war, haha, der ist schwul und der trägt immer rosa und der redet irgendwie tontig und so. Natürlich muss man das heute anders machen. Ich bin aber auch gespannt, wie sie jetzt Schuh des Manitou 2 machen. Also die müssen sich ja irgendwie was einfallen lassen, das Alte so weiter zu behalten und gleichzeitig es so zu machen, dass es halt irgendwie auch in der heutigen Zeit okay ist. Keine Ahnung.
Und ich glaube,
kriegen sie das ja irgendwie auf eine spannende Art hin.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie auch die Herausforderungen fröhlich annehmen. Weil das Problem finde ich dann immer, wenn man sagt, oh Mann, das ist so ätzend, jetzt gibt's neue Regeln und so weiter. Aber es gab ja damals auch schon Regeln und die waren halt nur nicht neu, weil du damit gestartet hast.
Ja, und ich meine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Jon Stewart ist da zum Beispiel auch zurückgekommen. Mhm. Also der hat jetzt ja so eine, also ich glaube 8 Folgen oder so macht er von seiner Late-Night-Show, also oder die Daily-Show, also die eigentliche Heute-Show. Und das ist ja richtig, richtig gut. Also da habe ich bis jetzt zumindest alle Folgen angeschaut und fand es echt super. Und auch wirklich neu. Also es ist nicht so einfach nur, haha, schau mal, wie blöd Trump redet oder so, sondern es sind die besten Elemente von früher geupdatet.
Ich habe aber eh das Gefühl, Fernsehen allgemein erlebt wieder ein Revival. Weil es fast schon so, es ist fast schon was Ironisches, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Fernsehsendung. Und dadurch, dass dann der Druck eigentlich komplett weg ist, weil eh niemand irgendwas erwartet, können die Leute sich umso mehr austoben. Ich glaube, das Geld ist auch allgemein einfach nicht mehr so da, weil Werbung hauptsächlich in Internetsachen, also YouTube oder Podcasts gesteckt wird. Und dadurch können die Leute jetzt wieder so, fast wie bei einem Open Mic. Also ich glaube, für Jon Stewart ist es chilliger, einfach eine Sendung im linearen Fernsehen anzubieten, als sich zu überlegen, wie könnte ich jetzt einen möglichst coolen Instagram-Auftritt hinlegen.
Ja, das kann gut sein. Wie findest du das Comeback von Stefan Raab?
Ich freue mich drauf. Also ich finde Stefan Raab irgendwie cool. Ich weiß, also was heißt, ich finde den irgendwie cool? Ich finde halt, dass es auf jeden Fall unbestreitbar total krass ist, was der alles gemacht hat. Ich respektiere bei ihm auch total diesen Biss. Also ich würde niemals gegen ihn irgendwas machen wollen, weil ich voll Schiss hätte, dass er mich einfach windelweich, also nicht prügeln würde, aber so, wenn es irgendwie drum ginge, wir machen jetzt Klimmzüge. Ich könnte mich 4 Jahre vorbereiten. Er will immer mehr. Das war auch bei uns immer, wir haben wie hießen denn diese, wie hieß das? Schlag den Raab hieß das einfach, oder? Also es ist noch nicht einfach irgendwie war, diese Lampe tritt gegen diesen USB-Stick an, wo es dann irgendwann gar nichts mehr mit irgendwas zu tun hatte. Da war mein Vater immer so begeistert von Stefan Raab. Vielleicht ist mein Vater Elton. Jetzt fällt es mir gerade auf. Vielleicht, ich habe die beiden noch nie in einem Raum gesehen. Der hat immer gesagt, das ist unglaublich. Der will das einfach. Der will das einfach. Und dieses, das Wollen, das finde ich, also haben Joko und Klaas auch, aber nicht so krass. Nicht mal ansatzweise so krass, weil der ist wie so ein Pitbull, den, wo du den Kiefer nicht mehr aufkriegst, wenn der einmal zugebissen hat. Und das respektiere ich schon. Ich habe das nicht ganz so krass wie er. Also ich habe das eigentlich gar nicht. Wenn ich so merke, ich kann was nicht, dann gebe ich einfach sofort auf. Und deswegen bin ich schon gespannt, wie er das alles so neu interpretiert. Aber ja, also keine Ahnung. Es kann halt auch einfach sein, dass es total irrelevant sein wird. Ich weiß es nicht. Ja. Also seine ganzen Fans. Also ich glaube jetzt nicht, dass du irgendeinen 14-Jährigen noch hinterm Ofen vorlockst mit Stefan Raab.
Oder erst recht. Also ich habe das Gefühl, dass er gerade bei Jüngeren so ein krasses Standing hat. Aber ja, keine Ahnung. Es bleibt spannend.
Also er ist auf jeden Fall Teil der deutschen Comedy Big Three.
Ja, das auf jeden Fall.
Was würdest du sagen, wer ist es?
Eher sogar Entertainment, würde ich sagen.
Entertainment Big Three in Deutschland?
Ja.
Stefan Raab?
Ja.
Wer noch?
Helene Fischer und Til Schweiger.
Uiuiui. Ich meine, ja.
Wer sonst? Keine Ahnung.
Ja, stimmt.
Ist ja, glaube ich, auch halber Milliardär, Stefan Raab.
Ja, Glückwunsch.
Also ist auf jeden Fall halt, ein krasser, krasser Geschäftsmann auch. Hat ja auch, glaube ich, letztens, ich will jetzt nichts falsch über Stefan Raab sagen, weil ich auch keine Lust habe, von ihm verklagt zu werden. Aber er hat letztens, glaube ich, Trimax verklagt, weil Trimax so ein Format von ihm klauen wollte. Oder also ähnlich aufführen wollte in der Lanxess Arena. Und Trimax, ich meine, ist der größte Streamer und Stefan Raab hat da gesagt, so nicht, Freundchen.
Ja, weiß ich jetzt zu wenig drüber, um genau Stellung zu beziehen, aber ich finde ja das immer eigentlich ganz gut, wenn man so für seine Ideen einsteht. Also klar, auf eine Art kann man sagen, wenn man es jetzt fürs große Gut macht und sagt, Deutschland soll nicht darben an der Entertainment-Front, hier ist eine gute Idee, nehmt sie alle, macht was draus, ist natürlich irgendwie lobenswert. Andererseits aber, ja, also Gedanken sind halt auch was wert.
Ja, hier, Stefan Raab zwingt Trimax Kick auf Eis abzusagen, schickt Abmahnung über 500.000 Euro, war Ende 2022.
Oh Gott, den Brief, wenn der nicht rot ist und du den nicht aufmachst, das ist er auch scheiße, wenn du es dann vergisst.
Ja, das ist richtig kacke. Wir haben einige Fragen bekommen, unter anderem natürlich jetzt, wer gewinnt den Beef, Team Kendrick oder Team Drake? Ich glaube, beide werden den Beef gewinnen.
Was?
Also,
geht das?
Ja, die Kendrick-Familie wird immer sagen, ja, der hat die besseren Lines und Drake wird halt immer der erfolgreichere sein. Also das ist wie, wer gewinnt, wie heißt dieses krasse Restaurant in Kopenhagen?
MoMA? Nee, Noma. MoMA ist Museum of Modern Art, sorry.
Noma gegen McDonald's. So, ja, bei dem einen gibt's halt besseres Essen und das andere ist Noma. Und das andere ist halt die größte Restaurantkette der Welt.
Also, ja, das kannst du einfach nicht vergleichen. Und es braucht ja auch das andere jeweils.
Genau, genau. Also ich meine, die Hip-Hop-Heads werden natürlich immer Kendrick Lamar mehr feiern und tun sie auch jetzt schon, egal was Drake sagt. Dafür hat Drake einfach zu viele schnulzige Songs gemacht.
Also ich finde ja Drake ziemlich unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Ich finde so dieses...
Drake ist schon geil, aber es ist halt einfach auch so ein bisschen...
Ich kann es irgendwie gar nicht. Ich weiß
so ein bisschen,
zu wenig,
so ein bisschen hängen geblieben, keine Ahnung.
Wusstest du, dass das Passwort von meinem allerersten Laptop war Exhibit 1?
Geil.
Aber das war noch zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, das sagt man Xibit.
Hier eine Frage von Petra, die kannst du vielleicht besser beantworten. Um welche Eigenschaft beneidet ihr euch gegenseitig und welche würdet ihr beim Gegenüber sofort abschaffen?
Soll ich die jetzt für uns beide beantworten? Aber nee. Erstmal für mich. Um welche Eigenschaft beneide ich Thomas? Ja, ich denke schon so dein Biss. Also so deine Fähigkeit, dran zu bleiben, einen Überblick dir zu verschaffen und einfach so im Stillen ninja-mäßig zu agieren, bis dann das Feld bewirtschaftet ist. Mhm. Ich glaube, es ist nicht wirklich Geduld, es ist eher so Resilienz und auch das gekoppelt mit einer Vision, was halt wirklich sehr, sehr viel wert ist. Und was ich bei dir, ja, gerne.
Ja, gerne.
Hast du jetzt doch meine knirschenden Zähne? Nein, das ist was total Cooles. Also das kann dir auch, da kann dir niemand so schnell was vormachen, meiner Meinung nach. Was man bei dir abschaffen...
Stefan Raab vielleicht.
Wird sich zeigen. Nee, aber also der ist auf jeden Fall auch eine harte Nuss.
Ich habe mich ja leider nie mit dem unterhalten. Das ärgert mich voll, weil ich bin dem ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ich glaube, das darf ich auch sagen. Also ich war ja ein paar Mal, als ich bei Top News für Top News gearbeitet habe, eben im Brainpool-Gebäude und bin da auch im Gang halt öfter mal Stefan Raab über den Weg gelaufen. Oder ich war in einem Konferenzraum und er ist kurz reingekommen, hat sich eine Cola aus dem Kühlschrank geholt und ist wieder rausgegangen und so. Und ich hatte halt nie die Möglichkeit, mit ihm mal so ein Deep Dive zu machen oder ihn zu fragen, was ihn interessiert oder keine Ahnung.
Dich so bei ihm auf den Schoß zu setzen und zu sagen, Stefan, erzähl mal, was...
Nee, der hat ja sau viel Wissen sich angeeignet, natürlich. Auch
ja,
über
das so ein bisschen.
Sowas wie Lichtkonzepte, auch wie man Sachen medienrechtlich halt eben absichert und so. Also der ist ja gelernter Metzger, glaube ich. Und dafür, dass der sich da so reingefuchst hat in dieses ganze Thema.
Ja, er ist eigentlich so vom Metzger zum Forensiker. Er hat sich da einmal komplett hochgearbeitet, was so das Fingerspitzengefühl angeht. Ich habe einmal mich mit ihm unterhalten, fand es sehr, sehr nett. Es ist natürlich wie bei allen Leuten, die so ultra viel Macht haben und einfach wahnsinnig viele total krasse Sachen schon erlebt haben, gibt's natürlich auch Leute, die irgendwie schon in komischen Situationen mit ihnen waren. Also jetzt nicht komisch im Sinne von, ja, der war irgendwie so komisch, aber die Situation an sich ist halt per se weird. Also wenn man eine Live-Sendung macht, wo einfach die halbe Dachregion zuschaut, natürlich ist man dann irgendwie mal gestresst und so. Wir kennen ja auch ein paar Leute, die irgendwie Praktikanten waren. Die sagen dann schon auch, wow, das war irgendwie so stressig und so. Aber das hat ja mit ihm sehr wenig zu tun. Von dem her, ja, so sein, auf Englisch sagt man ja, to pick his brain. So mal mit so einer kleinen Pinzette in Stefans Gehirn rumpopeln. Trimax, wenn du das per Stream übertragen willst und Stefan auch Bock drauf hat. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Welche Eigenschaft würde ich bei Thomas gerne sofort abschaffen? Ich glaube, dass du oft, oder was heißt ich glaube, ich finde, du bist oft dann unabsichtlich rücksichtslos, wenn du irgendwie eine Vision hast, die aber dann gar nicht kommunizierst und dann nicht das so läuft, wie du das gerne hättest. Dann kannst du oftmals sehr wenig Verständnis zeigen für das Gegenüber. Also du nimmst, das ist so das Gegenteil von jemanden dann bei der Hand nehmen. Du setzt die Leute dann irgendwie vor vollendete Tatsachen, aber niemand weiß, was es für eine Tatsache ist. Und es fühlt sich dann einfach für alle Beteiligten ultra weird an. Und man denkt sich dann, was mache ich hier gerade? Aber wenn du dich einfach kurz hinsetzen würdest und uns alle teilhaben lassen würdest, dann wäre es eigentlich was Positives.
Ja, das ist auch... Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt genau weiß, was du meinst, aber es ist so, ich frage mich das auch manchmal bei mir selber, warum, wenn ich zum Beispiel mit einer Person Stress habe, warum sich das dann für mich so anfühlt, als wäre die Person der schlimmste Mensch auf der ganzen Welt.
Genau, also das, vielleicht ist es auch einfach exakt dasselbe wie das, was positiv an dir ist. Weil es ist ja immer so, Leute kommen aus irgendeinem Grund zusammen und dann trennen sie sich aus genau diesem Grund wieder. Es ist nur irgendwie anders ausgelegt und interpretiert. Deswegen versuche ich auch, das Negative gar nicht so negativ zu sehen, sondern halt einfach quasi als Abfallprodukt von der positiven Seite. Aber dir fällt es schwer, bis manchmal ist es eigentlich für dich, finde ich, unmöglich, dir vorzustellen, dass die andere Person jetzt nicht weiß, was deine Vision ist, die du verfolgst. Und dann ist es für dich auch ganz klar, dass dein Narrativ das Richtige ist. Und dann bist du einfach so stur, dass dann das die Erzählweise ist und anders ist, also wer was anderes sagt, ist falsch.
Schau mal, der Alan Richson hat es mal in einem Interview gesagt, der Reacher, der ist bipolar. Und er hat gemeint, für ihn ist eigentlich der Begriff bipolar falsch, weil es klingt nach zwei Polen. Und er hat gesagt, das Problem ist, oder so fühlt sich's manchmal an, normale Leute haben wie eine ganze Klaviatur vor sich von Emotionen und können quasi auf dieser Klaviatur spielen. Und Leute, die bipolar sind, sind halt gefangen in einem Extrem. Und die kommen da auch dann nicht mehr raus.
Ja, stimmt.
Sie sind dann wie... Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich halt ab und zu dann auch mal einen kiffen muss oder sonst was, weil ich komme aus die, wenn ich mich einmal verbissen habe in eine Richtung, komme ich dann nicht mehr raus.
Ja, da muss Botox in die Fresse und ab die Post. Da muss der Biss sich lockern.
Ich habe zum Beispiel jetzt beim neuen Haus draußen Schilder aufgehängt, so wie so weil da waren jetzt ein paar Mal die Einfahrt zugeparkt und es ist halt ultra nervig, wenn du halt hier einen Sprinter mietest, den ganzen Tag volllädst, dann fährst du da halt 5 Stunden lang hin und so weiter, also mit Pausen und mit Einladen und allem. Und dann bist du halt dort dann zugeparkt und vor allem sind dort zum Teil Häuser, die nicht mal Klingeln haben. So, und dann läufst du da rum und
da rufst. Da ist dann deine Stimme, die Klingel.
Ja, Ding dann rufst dong. Du die ganze Zeit so, hallo, hallo, ist hier irgendjemand? Wer hat hier sein Auto hingestellt? Und so habe ich 2 Schilder hingehängt, sowas wie, ja, das ist eine Privateinfahrt, bitte nicht das Auto direkt davor stellen und so weiter. Und vor 3 Tagen oder so war halt dann eben, ich habe die Schilder da hingehängt, bin kurz zum Bäcker, bin zurückgekommen, da stand ein Auto. Ich dachte mir so, was? Also ich dachte mir nicht irgendwie gleich, wow, du Arsch, ich bring dich um, aber ich dachte mir
das
so.
Das ist eigentlich ein Fall für die Polizei.
Ja, ich dachte mir eigentlich so, was ist, also was soll das? Und der hat sogar das Auto in die Einfahrt reingestellt, also in eine Privateinfahrt, wo 2 Schilder vorne dran sind, bitte nicht hier reinstellen, hat das reingestellt. Ich komme nicht rein, ich kann die Tür nicht zumachen, weil er sonst nicht raus könnte und ich muss eigentlich wieder nach Hause fahren. Und ich hatte so diesen Vorschlaghammer in der Hand und ich dachte mir so, eigentlich würde ich es am liebsten dem einfach diese Vorschlaghammer volle Kanne auf die Windschutzscheibe donnern. Aber natürlich weiß ich auch irgendwo in mir drin, dass das jetzt nicht der richtige
dass
Weg ist.
Dass es halt
ist.
Leider Regeln gibt. Ja, aber das
ich denke mir halt dann einfach so, so,
du hast
so
dann
dieses, so dieses, du hast, so, you had one job, so, du hast einen einzigen, du musst eine einzige Sache machen, das ist einfach nur dein scheiß Auto nicht dahin stellen.
Ja, die Chance ist natürlich 50%, dass man da steht, weil entweder man steht da oder man steht da nicht. Also von dem her ist es halt sehr riskant.
Aber, um die Frage für mich zu beantworten, ich beneide Hazel um ihre rhetorischen Fähigkeiten, auch um ihre Fähigkeit, sich super gut an Sachen zu erinnern. Also sie hat ja wirklich so ein mega krasses Gedächtnis, so Namen und so weiter, finde ich mega krass. Was würdet ihr beim Gegenüber sofort abschaffen? Vielleicht ein bisschen mehr das, was du bei mir auch abschaffen würdest. Also dass du bräuchtest manchmal ein bisschen mehr so dieses, dass du dann zu Leuten sagst, boah, lass mich jetzt gerade in Ruhe, ich muss hier was erledigen.
Ja, so ein bisschen mehr für die Bedürfnisse einstehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du, und da wären wir dann auch wieder genau bei den 2 Seiten der Medaille, dass du sagst, du magst an mir mein Improvisationstalent, aber du hast an mir meine Unfähigkeit, strukturiert zu planen. Weil es ist ja genau das. Also Leute sehen irgendwie etwas, was so total spontan ist. Also wenn man irgendwas macht, was live ist, von mir aus auch im Fernsehen live, das ist ja super, super scary, weil es kann ja alles passieren. Und ich sehe das und denke mir einfach nur so, yes, ich musste nichts vorbereiten. Also für mich ist das, Dinge vorzubereiten und zu planen und dann immer mit dieser Angst irgendwie auch zu leben, dass man jetzt vielleicht super viel Arbeit reingesteckt hat und dann klappt es am Schluss nicht, ist für mich 1000-mal schlimmer als die Vorstellung, mich vor ein Millionenpublikum zu stellen und einfach zu verkacken. Mhm. Also unvorbereitet zu verkacken ist viel, viel weniger schlimm, als vorbereitet zu verkacken.
Ah ja.
Und unvorbereitet einen geilen Satz rauszuhauen, ist halt 1000-mal geiler, als vorbereitet einen geilen Satz rauszuhauen. Mhm. Und ich glaube, dass das halt mega anstrengend ist, diese Bandbreite.
Wie meinst du anstrengend? Für mich jetzt, oder wie?
Ja. Ja. Dass ich halt irgendwie so auf eine befahrene Autobahn stehe und so eine Münze schmeiße und sage, wenn Kopf ist, lege ich mich hin.
Das passt so auch zur nächsten Frage. Inwiefern habt ihr euch eure Leben und eure Karrieren gegenseitig beeinflusst? Ihr verbringt ja schon eine lange Zeit miteinander, übt einen Beruf, Job in derselben Branche aus und seid da miteinander gewachsen. Wo glaubt ihr, wärt ihr heute, wenn ihr euch nicht kennengelernt hättet oder wäre es vielleicht gar nicht so viel anders verlaufen? Und liebe Grüße an euch beide, was ihr macht, finde ich wahnsinnig gut, ihr seid cool, vielen Dank.
Ihr seid cool, vielen Dank.
Also ich meine, ich mache mir da auch gar keine Illusionen, Hazel ist schon ganz klar der Star dieser Operation. Also Hazel wäre ohne mich nicht groß woanders, wo sie jetzt gerade ist. Und der Sprung von der Poetry Slam-Riege, selbst wenn man als Poetry Slammer erfolgreich war, so wie ich, also ich habe ja irgendwie 200 Poetry Slams gewonnen oder so und auch einige größere Meisterschaften in der Leisthalle, Nightwatch Talent Award und so weiter. Es gibt einige Poetry Slammer, die es zumindest bis jetzt nicht geschafft haben, obwohl sie wahnsinnig erfolgreiche Poetry Slammer waren.
Also ich glaube, wenn du ohne mich wärst, dann hätte es länger gedauert, bis du da bist, wo du jetzt bist. Ich glaube aber, dass es passiert wäre. weil du einfach konstant immer bist. Also immer weiter dran bleibst, auch irgendwie einfach sehr strukturiert an die ganze Sache rangehst. Ich glaube, bei mir wäre es schnell gegangen, aber es hätte dann früher geendet. Und gar nicht jetzt so komplett geendet, aber dann wäre ich halt irgendwie, ja, beim Schweizer Fernsehen, also nichts jetzt gegen das Schweizer Fernsehen, aber natürlich ist es was anderes als irgendwie das deutsche Fernsehen, also rein zahlentechnisch. Dann wäre ich jetzt da und dann würde ich da irgendwas machen, so einen Safe Job. Und also da hätte ich so quasi die kreativste Version von einem Bürojob. Und du hättest so die bürojobbigste Version von einem Kreativberuf ohne mich. Und so haben wir das ja eigentlich auch, aber halt ein bisschen aufgeblasener.
Ja, und ich denke schon, dass wir beide uns halt ein bisschen pushen.
Ich glaube auch, dass ich vielleicht nicht glücklich wäre. Würde es sich negativ...
Das impliziert ja, dass du es jetzt bist. Das ist ja ein großes Kompliment.
Du, also ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, das öffentlich zu behaupten. Dass der Mann, mit dem ich seit 10 Jahren zusammen bin, mich glücklich macht. Nee, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der gar nicht Teil dieser Branche ist, weil es mir einfach zu kompliziert wäre, dann noch so abends zu erklären, was passiert ist. Und mein Mann ist irgendwie zu Hause, hat irgendwie 2-mal die Woche Homeoffice und muss dann irgendwie ein Teams-Meeting machen und um 18 Uhr klappt er den Laptop zu und dann ist es gut gewesen. Aber ich könnte mir halt auch nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der genau am gleichen Punkt ist wie ich in der Branche. Also weißt du, wenn ich jetzt mit, weiß auch nicht, irgendeinem anderen... Wenn ich jetzt mit, weiß nicht, Till Reiners oder so zusammen wäre, das wäre halt schwierig, weil ich glaube, das wäre zu wenig Stimulus, weil wir uns zu ähnlich wären in der Aufgabe, die wir haben.
Ja, und du bist ja in deinem Bereich schon auch wahnsinnig kompetitiv. Also ist es schon auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen seine Nische um dich herum sucht. Also wenn du, Till Reiners, Teddy und Kurt Krömer in einem Raum sind, dann geht es schon darum, wer ist der Schnellste,
wer ist der Zweitbeste nach Teddy.
Wer hat die meisten Applaus-Pointen und so
wer
weiter.
Wer ist denn
so fort.
Mona Lisa?
Svea fragt, geht auch in die Richtung. Ich schaue immer, wenn Hazel in Produktion ist, wie jetzt zum Beispiel Leute Staffel 5, ob auch dein Name bei den Writern steht und freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn ich ihn dort auch finde. Ach cool. Allerdings frage ich mich, ob du in Anführungsstrichen nur für Hazel schreibst oder einfach generell eine Liste mit Gags einreichst. Liebe Grüße. Ich finde Hazel und dich als Team einfach genial. Ach, vielen lieben Dank.
Dankeschön, Svea. Oder Sven, und du hast dich beim N vertippt. Kann auch sein.
Ich habe früher halt für die Heute-Show geschrieben oder auch für mich. Und dann bei der Heute-Show natürlich vor allem für Außenreporterinnen, also Fabian Köster auch viel, Lutz van der Horst. Ich habe auch schon mit Till Reiners und Felix Lobrecht gearbeitet und so. Aber natürlich arbeite ich mittlerweile vor allem halt mit und für Hazel. Ja, das ist halt irgendwie einfach so.
Ich verstehe irgendwie nicht so, ob du nur eine Liste mit Gags einreichst. Also ist das so wie so ein Postfach und dann schreibt man so eine Seite, eine A4-Seite Scherze und guckt dann, ob irgendeiner...
Also bei LOL ist ja auch so ein bisschen gegeneinander, von daher, oder so, es ist ja auch eine Competition, von daher ist es nicht so, dass es jetzt irgendwie einen Pool mit Gags gibt, den alle einsehen können. Also da ist es schon so, dass ich halt mir überlege, was könnte Hazel für Nummern machen und was könnte sie sagen und die anderen sehen das nicht. Aber natürlich ist es auch so, zumindest, also bei der Heute-Show war das ganz extrem so, wenn ein Gag nicht verwendet wurde, dann, also wenn man einmal zu den Grünen gefahren ist und da irgendwas gemacht hat und dann wurde irgendwas nicht verwendet, man ist dann 2 Jahre später nochmal hingefahren, dann habe ich natürlich den Gag wieder ausgekramt.
Ja, das ist ja das Gute an deutscher Politik. Es verändert sich ja nichts. Gags bleiben ja dieselben. Genau. Die SPD ist eine alte Tante und die Grünen sind irgendwelche Wirbelwinde mit komischen Ideen. Zack, Christian Lindner ist ein reicher Schnösel. Fertig
Sehr
ist der Lack.
Gut.
Szenenapplaus. Wollen wir kurz eine Pause machen, dass man hier klatschen kann?
Eine letzte Frage, anonym eingereicht. Ich liebe euren Podcast, er bringt mich auf andere Gedanken und zum Lachen. Ich bin weiblich 16 und bin in einer blöden Situation. Ich habe eine sehr kleine Oberweite, mir passen keine BHs. Ich werde in der Schule regelrecht dafür fertig gemacht. Mittlerweile ist das so schlimm, dass ich mich selbst nicht mehr mag und überlege, ob ich, wenn ich 18 bin, mir die Brüste vergrößern lasse. Eigentlich will ich das nicht, aber ich fühle mich so unter Druck gesetzt und von meinen Mitschülerinnen, meine Freundin und dann so Regenbogenflagge sagt mir immer, wie toll sie mich findet und dass ihr mein Körper gefällt. Ja, schau, ist doch die halbe Miete. Und dass ich darauf nicht hören soll. Was soll ich tun, damit ich mich wieder in meinem Körper wohlfühle, auch mit kleiner Oberweite?
Also anonym. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. 16-Jährige sind Arschlöcher. Hör nicht auf die Hater. Das sind alles Idioten. Nee, also ganz so einfach kann man es nicht machen.
Wirklich, ja.
Aber es ist wirklich so. Also was ich wurde auch hardcore gemobbt in der Schule. Also gar nicht jetzt unbedingt so mit 16, aber früher, also so mit 8 oder 9, das war ganz, ganz schlimm. Und auch die beschissensten Gründe. Also so, dein Bruder hatte eine schlechte Note in der Prüfung. Ist mir doch scheißegal. Ist mein Bruder, der hat die Prüfung geschrieben, immerhin habe ich einen Bruder. Also,
ja, ich wurde mal gehänselt, weil meine Mutter auf dem Fahrrad einen Berg hochgefahren ist.
Deine Mutter ist so blöd, die fährt mit dem Fahrrad einen Berg hoch. Ja, also es ist wie einfach ein Satz und dann kommt noch so der Unterton, ich hänsel dich jetzt. Aber wenn du das Hänseln nicht hättest, dann, oder wie es in meiner Klasse hieß, das Häseln, wenn man das nicht hätte, dann würde man das nicht mal als Diss erkennen, weil es einfach inhaltlich nichts damit zu tun hat. Du hast eine kleine Oberweite. Dich selber stört es nicht. Sehr gut. Da habe ich mal eine positive Botschaft an alle, die in deiner Klasse sind, die sich daran stören. Ihr müsst nicht 24 Stunden am Tag mit dieser Oberweite zu tun haben. Mhm. So, jetzt eine Schönheits-OP, eine Brustvergrößerung, einfach so zu machen, um irgendwelchen Arschlöchern zu gefallen, mit denen man ja eh nichts zu tun haben will. Also da, guck mal, du musst den Gedanken mal zu Ende denken. Jetzt lässt du dir die Brüste machen, dann hast du eine große Oberweite. Selbst in dem Fall, der ja auf jeden Fall nicht eintreten wird, wo die Leute dann sagen, jetzt hast du coole Titten, jetzt will ich mit dir abhängen. Dann musst du ja mit denen abhängen. Wie scheiße ist das denn?
Ja,
dann lockst
ja,
du die noch zu absolut. Dir. Also eigentlich ist deine fehlende Oberweite
Preach, Mama.
Ein super Grund, einfach so zu sagen, ich muss mit denen nicht abhängen, weil die finden das scheiße. Du hast eine Freundin, die irgendwas mit dem Regenbogen zu tun hat. Also ich denke, sie ist deine feste Freundin. Deswegen erstmal Glückwunsch dazu. Und was sie findet, ist an zweiter Stelle wichtig. Und keine Ahnung.
Ja, aber also, sie findet es ja sogar gut.
Ja,
so.
Eben. Die andere findet es ja gut. Also das ist eben an zweiter Stelle wichtig. An erster Stelle wichtig ist natürlich, ob Anonym das gut findet oder nicht. Und Anonym scheint es ja zumindest nicht zu stören. Und es gibt so viele Sachen, die mich an mir selber stören und auch mal so sehr gestört haben, dass ich was anders machen wollte. Ich habe zum Beispiel wirklich tiefe Aknenarben, vor allem an meiner rechten Wange. Und das ist was, das stört mich hauptsächlich dann, wenn halt irgendwie schlechtes Licht ist und man das dann auf einem riesigen Bildschirm sieht. Aber mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich denke, ja gut, also wenn das davon abhält, auf meine Inhalte zu hören, den will ich gar nicht haben.
Ja, ja.
Und also das Gute ist, man wird älter und die jetzt peaken, die mit 16 ihren Peak haben, sind eh alles hängengebliebene Arschlöcher. Also scheiß auf die.
Ja, deine kleine Oberweite ist eigentlich ein Schutzschild. Das ist eigentlich ein Schutzschild, die dich vor Arschlöchern beschützt.
Genau, wie sagt man denn Oberweite, wenn es nicht weit ist? Oberschmäle. Deine Oberschmäle schützt dich.
Nee, also so wie ich es jetzt hier verstehe, ist es ja so, dass sie halt unzufrieden mit sich ist, weil sie so oft deswegen gehänselt wurde. Und selbst jetzt, wo ihre Freundin sagt, dass sie schön findet, kriegt sie dieses Unbehagen nicht weg. Und das verstehe ich. Das kann ich auch total gut nachvollziehen.
Ich verstehe das auch. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie kleinreden.
Das ist auch bei uns beiden, glaube ich, auch so, dass uns beiden mal also unabhängig voneinander natürlich, wo wir uns noch nicht kannten, an einem sehr kritischen Punkt in unserer Entwicklung jemand gesagt hast, du bist hässlich oder du bist fett oder irgendwie was weiß ich was. Und das so tief gesessen hat, dass das halt viel mehr wiegt, als wenn jemand danach sagt, ja, du siehst aber gut aus oder was weiß ich.
Genau, was ich vielleicht noch als Beruhigung sagen kann, ist, wenn sie dich wegen deines Äußeren hänseln, wenigstens hänseln sie dich nicht wegen deines Charakters. Weil den Charakter kriegst du wirklich nicht mehr weg und mit dem musst du auch selber ein Leben lang leben. Aber dein Äußeres, das ist so egal. Also wer ist denn irgendwie 90, kurz vor dem Abnippeln und denkt sich, ah, das war so cool, wie ich da mit meiner großen Oberweite rumgelaufen bin. Das sind nicht die Dinge, an die man sich erinnert. Es ist auch nicht sinnvoll, irgendwie die ganze Zeit auf seine Ernährung zu achten, nur um irgendwie auszusehen für jemand anderes.
Ja, ja, aber es ist natürlich so, also wir kennen ja eine Person, die hat mal Marketing für Airlines gemacht und die hat gesagt, dass negative Erfahrungen, ich glaube, 17 Mal stärker
27
wiegen
Mal,
oder so
glaube ich sogar.
Als positive. Also es ist so, du gehst in eine Airline rein, der Sitz ist perfekt, du kriegst einen perfekten Drink, alles ist perfekt und dann ist es aber so, dass irgendwie dein Messer nicht richtig gespült wurde oder so und dann ist das die Story, die du erzählst? Also ich bin da geflogen und mein Messer war verdreckt.
Es war so schrecklich, mein Messer.
Es war so furchtbar.
Oh, das medium gebratene Filet. Ich musste es mit meinem Löffel schneiden, aber Gott sei Dank war es so zart, dass es funktioniert
und
hat.
Und das ist natürlich total anstrengend. Das halt, also das merken wir auch zum Beispiel beim Online-Shop oder so. Ja, du machst total viel, du bietest irgendwie verschiedene Bezahlmöglichkeiten an. Du sagst, ja, die Shirts sind aus Biobaumwolle und fair und was weiß ich was. Und dann kommt halt eine Person bestellt 5 Produkte, 1 davon kommt irgendwie zu spät an oder ist irgendwie nicht so, wie sich die Person das vorgestellt hat oder was weiß ich was. Und das ist dann die Erfahrung, die bleibt.
Mhm.
Aber
andererseits kann man aber auch sagen, selbst wenn das jetzt genauso übertragbar ist, also wenn 27 positive Erfahrungen eine negative ausgleichen, kann man ja sagen, eine positive Connection, die man mit einer Person knüpft, ersetzt 27 Idioten. Und mehr willst du gar nicht. Du also, willst gar nicht mit allen noch Kontakt haben später. Stell dir mal vor, du bist 40, lädst zu deinem Geburtstag ein und alle sind immer noch cool mit dir und du willst mit allen abhängen, wie viele Leute das dann sind. Also deine Oberweite ist wirklich ein Netz, durch das die Leute rieseln.
Nee, ich wollte damit nur sagen, das Verrückte ist ja, dass man überhaupt über sowas wie Oberweite nachdenkt, wenn man darüber nachdenken könnte, wie viel allein schon bei einem Körper schiefgehen kann.
Ja, voll.
Also ich meine, ich kenne jetzt deine konkrete Situation nicht, aber stell dir vor, irgendwie, du hast wirklich nur eine kleine Oberweite und ansonsten, du bist nicht kurzsichtig, du bist nicht weitsichtig, du bist nicht stumm, du bist nicht, also weißt du so, du hast 2 Beine, du hast 2 Hände, so viel funktioniert und dann regst du dich über deine Oberweite auf.
Dass, über die nicht mal du dich aufregst, sondern nur die anderen.
Genau, das wäre ja total schlimm, würde man es halt nicht so einordnen können, wie wir das gemacht haben, wenn man weiß, dass halt einfach leider negative Erfahrungen positiv überwiegen. Ich meine, das ist ja bei uns auch beim YouTube-Kanal zum Beispiel so. Du liest irgendwie 100 Kommentare, 98 davon sind irgendwie, hey, seid klasse, ich schaue mir total gerne eure Videos an und starte damit jede Woche cool in den Montag oder was weiß ich was. Und ein Kommentar ist halt, hör auf zu atmen und
finde, jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt als Eltern, weil unser ältestes Kind erst 3 ist, aber ich weiß jetzt schon, dass mich das fertig machen wird, wenn unsere Kinder, und das wird irgendwann passieren, wenn die für irgendwas gemobbt werden.
Mhm.
Ich weiß aber auch, dass das, was mich fertig machen wird, einfach sein wird, dass ich das nicht weitergeben kann, dieses Gefühl von Stolz, was ich gegenüber meinen Kindern habe, weil ich einfach weiß, das war mal ein fucking Zellklumpen. So, wir haben ja diese App, wo dann steht, wie welches Obst das Kind jetzt ist, so von der Größe her. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Also da kommt irgendwie ein Spermium und eine Eizelle zusammen und der Rest ist einfach ein Wunder und es wird auch nicht weniger ein Wunder. Also es wird gefühlt mit jedem Kind noch verrückter, dass das funktioniert. Und ja, mein Gott, dann ist halt da irgendwie, dann passt dir halt kein BH. Sie ist positiv, mach eine BH-Kasse auf. Was geben die Leute so im Schnitt für BHs aus? Genau das Geld sparst du. Und damit fährst du dann einmal im Jahr schön essen mit deiner Freundin.
Sehr gut. Da haben wir es doch.
Da wünsche ich guten Hunger. Und ich glaube, das Baby hier will jetzt mal an meine Riesenmilch hupen.
Wenn ihr es röcheln gehört habt, das war die Kleine, die jetzt geschlafen hat und jetzt gerade aufwacht. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche.
Und sagen Bussi Papa.
Warte.
Bussi Papa.
Oder
sie,
hier.
Sie stellt wie so eine Frage, Papa.
Das Kinderle.
Boah, Hamburg ist irgendwie lauter als Wien.
Das Kinderle.
Ja, ist auch irgendwie viel aggressiver so von der Message her.
Bussi Papa.
Macht's gut, Leute.
Bussi Papa.
Das Hazel-Thomas-Erlebnis wird Ihnen präsentiert von Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Produktion Thomas Spitzer. Mit Hilfe von Anja Schikowski, Julian Schulzki und dem Equipment der Viel Spaß GmbH. Sound Benjamin Grimmeisen. Intro Jan Kira. Outro Clarissa Anja Mehle. Sound Firman Sokaya. Recherche Tom Hansen. PartnerInnen bei 7-1. Marie Schulze, Stephanie Herlein. Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.